Einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Bevor wir heute in das Thema einsteigen, möchte ich gerne noch in eigener Sache etwas sagen und weitergeben oder anbieten. Am 20. und 21. September gab es in Burgstedt zwei Vorträge zum Thema Gender Mainstream von dem Professor Dr. Christoph Rädel aus Gießen. Familie Roske und Polis und wir waren dort. Wir konnten nur an einem Abend und deshalb haben wir uns bemüht, die Vorträge auch auf CD zu bekommen. Das war möglich, da diese Vorträge für meine Begriffe sehr ausgewogen, sehr dezent sind, sehr gut, würde ich sie gern auch zur Verfügung stellen zum Ausleihen. Wer da reinhören möchte, ein ziemlich brandaktuelles Thema, der kann sich gerne an mich wenden. Ja, soweit dazu. Ich möchte uns wieder ein Stück mit zurücknehmen in die Zeit der Könige. Das ist ja schon einige Zeit her, wo wir uns mit dem Thema der Könige beschäftigt haben in der Bibelstunde. Und ja, das Ende der Richterzeit war gekommen. Samuel war alt geworden und seine Söhne, die er selbst als seinen Nachfolger berufen hatte, sie waren dem Volk aufgefallen, sie waren korrupt, sie waren bestechlich und beugten das Recht. Das Volk wollte sie nicht. Sie wandeln nicht in deinen Wegen, hatten sie dem Samuel gesagt. Als ich mich damit beschäftigt habe, fiel mir das so auf. Sie haben nie gesagt, sie wandeln nicht in den Wegen Gottes, sie wandeln nicht in deinen Wegen, so wie das Samuel getan hat. Das war also noch so auf dieser horizontalen Ebene. Und sie kamen mit der Bitte zu dem Samuel, gib uns einen König, damit wir sind wie alle Nationen um uns her. Sie wollten einen König. Und der Samuel, der hat sich nicht davon anstecken lassen, und hat gesagt, toll, prima, machen wir. Sind wir dann auf einer Augenhöhe mit allen Völkern, sondern er hat eins gemacht, er ist zu seinem Herrn gegangen, zu Gott gegangen und hat ihn gefragt, was er tun soll. Und an der Stelle bin ich so begeistert auch von dem Samuel, dass er eben zu Gott geht zunächst. Keine eigene Entscheidung trifft, sondern diese Vertikale sucht. Er nimmt Rücksprache mit Gott. Entsprechend, Gott entspricht dem Wunsch des Volkes. Es ist aber eben die Entscheidung Gottes, die der Samuel dem Volk weitergeben kann. Und er sagt ihnen noch, oder er sagt dem Samuel noch klipp und klar dazu, sie haben nicht dich verworfen. Nein, sie haben mich verworfen. Das sagt Gott. Sie haben mich verworfen. Und trotz aller Abwägungen, die ihnen Gott noch gibt, was das für sie beinhalten würde als Volk, wenn sie einen König haben, dass sie dann Steuern zu entrichten haben, dass dort Dinge auf sie zukommen, die sie vielleicht noch nicht bedacht haben könnten, bleiben sie dabei und bekommen einen König, bekommen Könige. Und wir kennen die ganze Geschichte, wie es in der Königsgeschichte dann weitergeht. Es gibt dann irgendwann Streit und Stress mit der Nachfolge und es kommt zu der Reichsteilung. 931 zerfällt das Reich Israel in das Nordreich Israel und das Südreich Juda mit jeweils einem eigenen König, das Nordreich mit Jerobeam an der Spitze, einem Untergebenen von König Salomo, und das Südreich mit dem Rehabeam, dem Sohn Salomos. Es gibt in dieser Reihe 18 Könige in Israel und 19 Könige im Südreich, bis es dann schließlich zum Ende kommt. Auf der einen Seite dem Nordreich zu der assyrischen Deportation und dem Südreich die babylonische Gefangenschaft. Und in dieser ganzen Zeit des Auf und Ab der Königszeit, wo wir das immer wieder lesen können, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, der jeweilige König, der an der Macht war, beziehungsweise lesen wir auch, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und in dieser Zeit sind immer wieder Leute unterwegs im Auftrag Gottes, die das Volk in diesen Zeiten erinnern sollten an die Gebote Gottes und auch Missstände anprangern sollten. Vielleicht sogar auch Gericht ankündigen müssen. Ich rede von den Propheten, die zu den Zeiten immer wieder unterwegs waren im Auftrag Gottes, zu den Königen oder auch zu dem Volk zu reden. Sie werden immer wieder auch in den Geschichtsbüchern genannt. Es gibt 17 prophetische Bücher in unserer Bibel und darunter auch 12 kleine Propheten. Und ich habe für heute einmal einen Text aus einem kleinen Propheten gewählt, dem Propheten Joel. Und ja, es ist mir schon lange ein Anliegen, mich auch mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Diesen Propheten etwas näher kennenzulernen. Vielleicht auch aus dem Hintergrund, dass einer unserer Söhne ja Joel heißt und es sicherlich nicht schlecht wäre, wenn man um diese Dinge wüsste. Das Buch Joel ist ein Buch, als ich mich näher damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, man könnte fast sagen, ein Buch mit 7 Siegeln. Also wir erfahren nicht allzu viel über den Propheten, über die Zeit, in der es geschrieben wurde. Also spärliche Infos. Ja, die Abfassungszeit ist sehr umstritten. Man geht davon aus, dass es zu der Zeit, der vorexilischen Zeit, so um 850 wohl entstanden sein könnte, aber genaueres gibt uns auch der Text dazu nicht her. Ja, ich würde gerne lesen, Joel, Kapitel 1, Vers 1, ab Vers 1, zunächst bis zu dem Vers 12. Wort Jahwes, das an Joel,
Ben Petuel erging. Hört her, ihr Ältesten, horcht auf, ihr Leute im Land. Kam so etwas bei euch schon einmal vor? Haben eure Vorfahren je so etwas erlebt? Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren Kindern weitergeben und diese es der nächsten Generation. Was der Nager übrig ließ, hat die Heuschrecke gefressen. Was die Heuschrecke übrig ließ, hat der Abfresser gefressen. Was der Abfresser übrig ließ, hat der Vertilger gefressen. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult auf, ihr Weinsäufer, alle. Mit dem Weintrinken ist es jetzt vorbei. Denn ein Volk hat mein Land überfallen. Mit einem mächtigen, unzählbaren Heer. Es hat Zähne wie von Löwen. Ja, ein Löwinnengebiss. Sie haben meine Weinstöcke verwüstet, meine Feigenbäume geknickt, entlaubt und fortgeworfen. Die Zweige stochen bleich in die Luft. Klagt wie die unberührte junge Frau im Trauersack, die dem Bräutigam ihrer Jugend verlor. Speis- und Trankopfer sind Jahwes Haus entzogen. Und die Diener Jahwes, die Priester, trauern. Die Felder sind verwüstet, der Boden ist verdorrt, das Korn vernichtet, der Most vertrocknet, die Oliven verwelkt. Seid entsetzt, ihr Bauern, klagt und weint, ihr Winzer. Vernichtet sind Weizen und Gerste. Die ganze Ernte ist verloren, der Weinstock ist vertrocknet, der Feigenbaum verwelkt. Auch Granat- und Apfelbaum, Dattelbalme und alles Gehölz sind entlaubt. Die Freude der Menschen welkt dahin. Mir gefiel zunächst mal der Name, der sich hinter dem Namen Joel verbirgt. Jahwe ist Gott. Das ist mit Sicherheit nicht ein Name, der so mal gegeben wird. Ich meine, es könnte durchaus ein Bekenntnis sein. Ein Bekenntnis des Vaters Petuel, dass er weiß, wer dieser Herr ist. Jahwe ist Gott, nicht irgendein Gott. Wir kennen das heute, dass da vieles verwässert und ja aufgeweicht wird, wo die Aussagen, wir haben doch alle einen Gott, im Raum stehen, ist hier nicht der Fall. Es wird klar benannt, Jahwe ist Gott. Man kann vermuten, dass er in einer Zeit lebte, in dem durchaus eben auch andere Götter im Spiel waren. Wir hatten das ja schon von den Königszeiten gesagt, dass es immer wieder dieses Auf und Ab gab, dass man sich hinwandte zu Gott und dann der nächste König unter Umständen eben wieder anderen Göttern diente. Dieser Mann, Joel, war zum Botschafter ernannt. Und wir können davon ausgehen, dass sein Name eben auch für ihn Programm war. Dass Jahwe sein Gott war, sonst hätte ihn Gott mit Sicherheit nicht ausgewählt. Dass er in einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott lebte. Nun haben wir diesen Text gelesen und wir erinnern uns vielleicht an den letzten Sonntag, dass hier viele Dinge aufgebaut waren, eine reiche Ernte und viele Dinge, die wir trotz nicht ganz so glücklicher Wetterbedingungen in diesem Jahr dennoch viel gewachsen ist. Und wir lesen hier etwas von einer nationalen Katastrophe, die das pure und blanke Gegenteil von dem ist, was wir letzten Sonntag hier feiern durften. Erntedank. Wir lesen etwas in einer bildhaften Rede von einem Ausmaß, so wird es uns von Joel beschrieben, das so noch nicht da war. Und deshalb wird es Gesprächsthema sein, auf Generationen hin. Sagt es euren Kindern und die mögen es ihnen weitersagen. Vielleicht haben wir es mal in den Medien gesehen. Vielleicht kennen wir Bilder, Erlebnisberichte. Wir kennen es ja von Mose, als er aus Ägypten das Volk herausführen wollte und die der Pharao dann zum Eindenken bewegt werden sollte. Da gab es schon mal so eine Plage. Wenn man es im ersten Moment liest, könnte man vielleicht sogar auf ein anderes Heer, eine fremde Macht schließen. Ich glaube aber und bin mir da auch beim Lesen mit anderen Auslegern einig, dass es hier wirklich um eine Heuschreckenplage ging. Eine Heuschreckenplage ungeahnten Ausmaßes. Und wenn man das manchmal sieht, dass dann wirklich die Sonne fast nicht mehr zu sehen ist, wenn diese Schwärme in ein Land auf Felder einfallen, dann können wir verstehen, was in dem Moment dort in dem Land abgegangen ist. Und wenn wir im Weiteren vielleicht auch Bilder kennen, was diese Schwärme am Ende hinterlassen, wird uns die Tragik bewusst, was das Volk, was die Judäer dort erlebt haben. Und in einer Zeit, wo Lidl und Aldi und Edeka noch nicht aktuell waren und wo Kühlschränke und Speicher vielleicht noch nicht so aktuell waren, war das wirklich existenzbedrohend. Und wir lesen das ja, dass dem Volk Angst und Bange wurde. Gerade in dem letzten Vers haben wir das gelesen, die Freude der Menschen welkt dahin. Vielleicht waren sie auch sonst vielleicht verwöhnt mit guten Ernten und müssen jetzt erleben, dass alles dahin ist. Wir lesen das auch, dass das alle Bevölkerungsschichten betrifft. Wir haben das gelesen von dem Betrunkenen, dem Alkoholiker, dem Bauern, dem Winzer, aber nicht nur die hat es betroffen. Letztendlich betraf es auch die Leute, die im Tempel ihren Dienst taten, die Priester, die ja von den Gaben des Volkes immer wieder auch abbekamen. Jetzt war das alles weggebrochen. Wir haben das gelesen, dass der Dienst im Tempel weggebrochen ist. Weil man hatte nichts mehr. Man konnte nicht mehr mit vollen Händen kommen. Man hatte kein Opfer mehr, was man hätte bringen können. Selbst die Leute, die immer wieder auch mit dem Alkohol sich vielleicht weniger Gedanken gemacht haben über das, wo Ernte und so weiter herkommt. Auch sie werden jetzt ernüchtert, weil da nichts mehr ist, weil sie jetzt wirklich nüchtern werden und weil sie mitbekommen, was sich hier abspielt. Ein Heer ohne Zahl verwandelt eine blühende Landschaft in eine Wüste. Eine bedrohliche Lage. Und wenn wir vielleicht darüber nachdenken, was das für die Leute damals bedeutete, kann man durchaus sagen, es ist das Ende. Da steht vielleicht der Hungerstod an, da ist vielleicht wirklich nicht nur Existenz bedroht, sondern mein eigenes Leben bedroht in dieser Situation. Wir lesen von Klagen und Weinen. Das ist okay, aber hilft uns das? Ich möchte gerne noch ein paar Verse weiterlesen. Und zwar die anschließenden Verse, dann ab Vers 13. Ihr Priester am Altar, legt den Trauersack an. Zieht ihn euch auch über Nacht nicht aus. Weint und klagt, ihr Diener Gottes. Denn Speis- und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Ruft einen Fastentag aus, ordnet einen Feiertag an, ruft die Ältesten zusammen und alle Bewohner des Landes. Kommt zum Haus von Jahwe, eurem Gott, und schreit um Hilfe zu ihm. Gefällt mir, wenn wir hier lesen, wie man dieses Problem angeht. Wie Joel aufruft zur Umkehr. Er ruft auf, ein Fasten anzuberaumen, einen Feiertag einzurichten und zum Haus des Herrn zu kommen und um Hilfe zu ihm zu schreien. Hier ist wieder die Richtung klar. Hilfe kommt vom Herrn. Wenn Hilfe kommt, kommt sie vom Herrn. Ich weiß nicht, was diese Leute hätten machen können und was sie vielleicht alles in Szene setzen können. Aber es wäre für sie das sichere Ende gewesen. Aber sie schreien um Hilfe zum Herrn. Die Richtung wird klar. Hilfe kann von dort kommen. Wenn wir weiterlesen, der Prophet führt mehrfach den Tag des Herrn an. Und wenn wir darüber nachdenken und schauen, was das bedeutet, dann wird uns klar, es geht um Gericht. Damals war es das Gericht, diese Katastrophe, diese völlige Vernichtung durch die Heuschreckenplage. Wer das Buch gerne auch zu Hause mal weiterliest, der wird entdecken, dass diese Katastrophe, die so enorm ist, gegenüber dem Gericht, dem Endgericht, dem Tag des Herrn, nur ein Vorbote, ein Vorgeschmack ist. Dass das, was dann kommt, schlimmer ist. Sie stehen hier an der Schwelle Tod oder an der Entscheidung Tod oder Leben. Und der Joel lädt sie ein, die Hilfe zum Herrn, die Hilfe vom Herrn zu suchen und umzukehren. Rettung beginnt mit Umkehr. Dass sie sich neu ihrem Gott hinwenden und dass sie ihre Schuld, ihre Fehler, die sie begangen haben, bekennen. Wir lesen von konkreten Schulden hier in diesem Buch nichts. Wir lesen nichts von konkreten Sünden. Vielleicht ist es einfach dem geschuldet, vielleicht, dass man ja sagen könnte, aus neutestamentlicher Sicht, was wir auch in der ersten Stunde schon erwähnt haben, alle sind abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut. Sie sind alle untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Alle abgewichen. Und jetzt fordert er auf zur Umkehr. Ich möchte gerne noch etwas weiterlesen im Text. Und zwar das Kapitel 2. Stoßt in das Horn auf dem Zion. Schlagt Alarm auf meinem heiligen Berg. Die Bewohner des Landes sollen zittern, denn nah ist der Tag Jahwes. Dunkel wie die Nacht ist dieser Tag. Mit finsteren Wolken verhangen, wie das Morgengrauen sich über die Berge ausbreitet. So fällt ein gewaltiges Heer ins Land ein. Ein mächtiges Volk. So etwas habe ich noch nie erlebt und nie wieder wird es so etwas geben, bis in die fernsten Generationen. Und dann ab Vers 12. Doch auch jetzt noch gilt, was Jahwe sagt. Kehrt mit ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. Das Unheil schmerzt ihn ja doch selbst. Vielleicht tut es ihm auch diesmal leid und er kehrt um und lässt euch Segen zurück, so dass er Jahwe, euren Gott, Speis und Trankopfer bringen könnt. Noch einmal diese Aufforderung, umzukehren, zu Gott zu gehen und nicht die Kleider zu zerreißen. Das war damals eine übliche Sache bei Königen, wenn sie in Trauer waren oder wenn sie auch erzürnt waren, dass sie dann ihre Kleider zerrissen haben. Und hier heißt es aber nicht die Kleider, sondern die Herzen zerreißen. Ich denke, hier geht es tiefer, dass diese Umkehr nicht eine äußerliche Sache ist, in sich bewusst werden, ich habe was falsch gemacht, sondern dieses wirkliche darunter Leiden, dass da Dinge sind, die völlig verkehrt gelaufen sind, die mich unwürdig machen, vor Gott zu sein. Das Volk erfährt, dass Gott ihnen gnädig ist. Und diese Stelle gefällt mir so sehr, denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. So ist Gott. Er lässt dieses Volk nicht dahin gehen, er lässt sie nicht umkommen in dieser Situation, sondern er erbarmt sich ihrer. Er gibt die Antwort, dass er ihnen ihren Ausfall ausgleichen will. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht ewig so weitergehen wird, wie wir das jetzt so erleben. Wir leben auch auf die Zeit zu, wo Gericht sein wird. Wo Jesus in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um zu richten. Und die Frage ist, wie in unserer Zeit, wie wir zu diesem, unserem Herrn und Gott stehen. Ob wir uns durch alle möglichen Dinge unserer Tage, und wir wissen, dass es in unseren Zeiten ziemlich gefährlich, dass wir abgelenkt werden von dem eigentlichen Ziel, unserem Herrn nachzufolgen. Da gibt es so viele Dinge und da gibt es so viele Bemühungen in dieser Welt, uns von ihm wegzulocken und abzuziehen. Ob diese Entscheidung, so wie wir es in der ersten Stunde auch bedacht haben, dass Gott uns seine gnädige Hand reicht, dass er Jesus seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen und dass damit dieser Weg eigentlich frei ist zur Versöhnung mit Gott. Die Frage ist, ob wir auch in unserem Leben umkehren. Nicht unsere Kleider, unser Herzen zerreißen, uns wieder neu ihm hingeben. Nicht nur ja, so vielleicht oberflächlich, sondern dass wir uns mit allem, was wir sind und was wir haben, uns an ihn ausliefern. Dem, was wir können, mit dem, was wir sind, was uns ausmacht, ihm ausliefern. Er hat die Grundlage gelegt, dass diese letzte Katastrophe, die große Katastrophe, nicht zu unserer Katastrophe werden muss. Mir fiel auf, dass dieser Tag heute die Bezeichnung trägt, Tag der Katastrophenvorbeugung. Gibt ja immer so Namen, wo man ja, Tage so bezeichnet mit irgendwelchen Sachen. Heute Katastrophenvorbeugung. Wir haben es in der Hand. Noch haben wir es in der Hand, ob wir uns für ihn entscheiden. Und ob wir unser Leben mit ihm leben. Und dass dann, was wir auch in den letzten Versen wieder lesen können, Jubel und Freude einzieht. Eben nicht, dass das alles, wie wir es vorhin gelesen haben, die Freude der Menschen welkt dahin, sondern dass in unserem Leben Freude einzieht, weil wir wissen, dass wir sicher und geborgen sind bei ihm. Das wünsche ich uns für unser Leben immer wieder neu, dass wir uns zu ihm hinwenden und an ihm dranbleiben. Er segne uns dazu.